Ich komme aus der Mennonitengemeinde in Espelkamp. Ich bin 37 Jahre alt, bin dort Prediger, verheiratet und mit den beiden Kindern heute hier. Und von Beruf bin ich Sozialarbeiter, beschäftigt bei der Kreisverwaltung Minden-Lübbecke. Johannes, du darfst schon mal die Präsentation starten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich lese nochmal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Liebe Geschwister, ich vermute mal, jeder von euch kennt diesen Vers. Möglicherweise ist es der bekannteste neutestamentliche Bibelvers überhaupt. Und ich möchte mit euch über einen Aspekt dieses zentralen theologischen Grundsatzes nachdenken und heute sprechen. Oft wird dieser Vers im Hinblick auf Gottes große, aufopferungsbereite Liebe betrachtet. Oder es wird der Aspekt des Glaubens betrachtet, um das ewige Leben zu erhalten. Ich möchte heute über einen anderen Aspekt dieses Verses nachdenken. Wen oder was hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn opferte? Waren es die gläubigen Jüdinnen und Juden? Waren es die Jüngerinnen und Jünger? Waren es die Menschen? Oder waren es vielleicht sogar die Sünderinnen und die Sünder? Erstaunlicherweise war es all das nicht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Zum Anfang eine Frage an dich, die du für dich selbst beantworten kannst. Liebst du die Welt? Und bevor wir uns jetzt mit den theologischen und biblischen Sichtweisen des Weltliebens beschäftigen, möchte ich gerne die Welt einmal betrachten. Vielleicht hast du gerade für dich mit Nein geantwortet. Vielleicht hast du auch mit Weiß ich nicht geantwortet. Oder mit Kann ich nicht. Oder Ähnlichem. Warum ist das so? Warum sagen wir eigentlich nicht, wir lieben die Welt? Zwei Gründe dafür möchte ich etwas näher mit euch betrachten. Und ein Grund, weshalb wir die Welt so negativ wahrnehmen, ist, weil wir fast nur Negatives über sie hören. Das gilt im Übrigen für alle Menschen, egal ob sie sich als Christen bezeichnen oder nicht. Und egal, wie du die Nachrichten konsumierst, ob über die Zeitung, das Fernsehen, das Radio, das Internet, die Informationen, die du bekommst, sind fast immer negativ. Es geht fast immer um schlechte Nachrichten. Ich möchte mal einen Test mit euch machen. Ich hoffe, der Empfang ist gut genug. Ich habe hier mein Smartphone und ich habe da eine Nachrichten-App drauf, nur eine einzige, sonst wird es zu viel, die App der Tagesschau. Und ich mache die jetzt mal auf und wir schauen uns an, was da die Schlagzeilen sind. Und ihr könnt einmal für euch mitzählen, was sind das denn für Nachrichten? Sind es schlechte Nachrichten? Sind es gute Nachrichten? Oder ist es vielleicht einfach eine ganz neutrale Meldung? Wir gucken mal, was heute am Sonntagmorgen, was es da für Nachrichten gibt. Ja, scheint zu funktionieren. Shanghai, Hunderte protestieren gegen Corona-Politik. Schlechte Nachrichten. Erdrutsch in Ischia, Weitersuche nach 11 Vermissten. Schlechte Nachrichten. Ukraine-Live-Blog, Weber fordert mehr Solidarität, starker Schneefall in Kiew. Ich glaube, alle Nachrichten zum Ukraine-Krieg sind schlechte Nachrichten. Auch schlechte Nachrichten. Iran, Blogger Ronaghi freigelassen. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Taiwans Präsidentin gibt Parteivorsitz ab. Ist vielleicht einfach eine neutrale Meldung. Krise in Venezuela, Regierung und Opposition reden wieder. Das ist tatsächlich auch mal wieder eine gute Nachricht, wenn Menschen miteinander reden. Nordkorea, Diktator Kim will Streitkräfte aufrüsten. Schlechte Nachrichten. Starttermin für 49-Euro-Ticket unklar. Kann man sich jetzt vielleicht darüber streiten, ob das gut oder schlecht oder neutral ist. Und alles, was dann kommt, sind Sportnachrichten zum Fußball. Aber wir merken es auch schon am Sonntagmorgen, die überwiegende Anzahl sind tatsächlich eher schlechte Nachrichten, auch wenn zwei gute dabei waren. Ich habe mich mit Arthur nicht abgesprochen, aber ich habe auch ein Quiz mitgebracht. Und zwar ein Quiz dazu, welchen Blick wir auf die Welt haben. Und dafür habe ich 5 Fragen mitgebracht. Die dürft ihr mal versuchen zu beantworten. Wie viele Mädchen absolvieren heute eine 5-jährige Grundschulbildung in den Ländern mit niedrigem Einkommen, das heißt in den ärmsten Ländern der Welt? 20%, 30% oder 60%? Wie viele Mädchen, also nur Mädchen, ne, machen zumindest eine 5-jährige Schulbildung in den ärmsten Ländern der Welt? Was sagt ihr? 20%? Die richtige Antwort ist 60%. Die nächste Frage. In den letzten 20 Jahren, die Fragen übrigens, die sind alle noch von vor Corona, vielleicht zur Einordnung, also die beziehen sich auf 2017, 2018. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung nahezu verdoppelt, nicht oder nur unwesentlich verändert oder deutlich mehr als halbiert. In den letzten 20 Jahren, also seit circa 2000. Verdoppelt, irgendjemand hat verdoppelt gesagt, dann hat jemand halbiert gesagt. Die richtige Antwort ist, die Armut der Weltbevölkerung hat sich deutlich mehr als halbiert. Also es ist deutlich weniger geworden. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? Also auf die gesamte Bevölkerung, alle 8 Milliarden gesehen, Männer und Frauen, die durchschnittliche Lebenserwartung 50 Jahre, 60 Jahre oder 70 Jahre? 60. Ich höre einige Leute mit 60. Oh, ihr ahnt es schon, die richtige Antwort ist 70 Jahre. Im Durchschnitt wird jeder Mensch 70 Jahre alt. Wie hat sich die Zahl der Todesfälle pro Jahr durch Naturkatastrophen über die letzten 100 Jahre entwickelt? A, sie hat sich mehr als verdoppelt. B, sie ist etwa gleich geblieben. Oder C, sie hat sich mehr als halbiert. B, C. Auch hier ist Antwort C die richtige. Sie hat sich mehr als halbiert. Woran das liegt, müsste man jetzt diskutieren, ob es weniger Naturkatastrophen gibt oder ob die Frühwarnsysteme besser sind oder die Hilfssysteme. Könnte man sich wahrscheinlich sehr gut darüber unterhalten. Und die letzte Frage. 1996 wurden der Tiger, der Riesenpanda und das Spitzmaulnashorn in die Liste der gefährdeten Tierarten aufgenommen. Wie viele dieser 3 Spezies sind heute stärker vom Aussterben bedroht als 1996? 2, eine oder keine? Ihr ahnt es schon, in meinen Fragen gibt es ein Muster. Tatsächlich ist keine dieser 3 Tierarten mehr vom Aussterben bedroht. Ich habe dieses kleine Quiz mit euch gemacht, um zu zeigen, dass unsere Wahrnehmung der Welt und die Fakten auseinandergehen. Und das liegt auch an unserem Zugang zur Welt, den Medien. Das liegt auch daran, dass sich Antworten auf die eben gestellten Fragen nicht wirklich als Schlagzeilen eignen. Und ich will hier heute keine Allgemeinkritik an den Medien üben. Ich bin mir sehr bewusst, dass Zeitungen, Fernseh- und Radiosender auch Wirtschaftsunternehmen sind, die Geld verdienen wollen. Und es ist klar, dass auch Redakteure und Journalistinnen unter Erfolgsdruck stehen, wie in jedem anderen Beruf auch. Doch die selektive Berichterstattung kann dazu führen, dass wir das einseitige Bild bekommen, alles wird schlimmer. Medien und Redaktionen müssen jeden Tag aufs Neue überlegen, was eine Nachricht wert ist und was nicht. Und der Journalist, der einen Artikel über einen Linienflug schreibt, auf dem es keine Zwischenfälle gab und der planmäßig gelandet ist, der wird sich wahrscheinlich zukünftig eher im Archiv wiederfinden, als Titelstories zu schreiben. Durch zunehmende Pressefreiheit und den Fortschritt in der Technologie erfahren wir heute mehr über weltweite Katastrophen als jemals zuvor. Und obwohl Pressefreiheit und technologischer Fortschritt selbst Zeichen des menschlichen Fortschritts sind, können sie genau den gegenteiligen Eindruck erwecken. Unablässig versorgen uns die Medienhäuser mit Berichten über schlimme Ereignisse der Gegenwart. Das führt dazu, dass wir die Vergangenheit verklären. Und beim Blick zurück haben wir sowieso schon automatisch eine positive Brille auf. Und so verschlechtert sich der Blick auf Gegenwart und Zukunft zunehmend. Was ich damit sagen will, Medien verzerren ungewollt unseren Blick auf die Welt. Fakt ist, sie ist gar nicht so schlecht, wie wir oft meinen. Das, was ich gerade alles gesagt habe, das gilt ja nicht nur für Christinnen und Christen, oder für besonders fromme Menschen, sondern für alle Menschen. Ein zweiter Punkt gilt aber ganz im Besonderen für uns. Wir hängen diesem Irrglauben, alles wird schlimmer an. Und wir glauben, die Bibel sage uns, alles gehe zu Ende. Das Böse komme und werde immer mächtiger. Und die Welt gehe unter. Und all das passiere genau jetzt. Allerdings ist das keine sehr ausgewogene Sicht auf diese sogenannte Endzeit. Denn zum einen habe ich bereits erläutert, dass viele Fakten dafür sprechen, dass die Welt besser wird und nicht schlechter. Zum anderen zeichnet die Bibel ein sehr differenziertes Bild von der Zukunft. Ganz am Anfang der Bibel wird uns ein Gott vorgestellt, der ein Gott der Schöpfungskraft ist. Ein Gott, der diese Welt erschaffen hat, und zwar sehr gut. Und diese Schöpfungskraft hat Gott nicht verloren. Gott hat diese Kraft der Schöpfung auch nicht in einen dicken Tresor gesperrt und verschlossen. Sie wohnt auch heute noch in ihm. Er ist auch heute, 2022, immer noch der Schöpfer und der Erhalter dieser Welt. Damit will ich nicht sagen, dass man keine Angst haben darf. Ein drohender Atomkrieg, eine drohende Klimakrise, Krankheit und so weiter, das sind Dinge, die machen uns Angst. Doch diese Angst soll uns nicht lähmen. Jesus hat uns ein Werkzeug an die Hand gegeben, damit wir damit umgehen können. Als er die Jünger über die Zukunft, die Endzeit lehrte, sagte er abschließend in Johannes 16, Vers 33, das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt, wir sollen Mut fassen. Es sind keine Worte der Angst und keine der Zerstörung. Es sind Worte des Trostes und der Hoffnung. Und der gleiche Apostel, der diese Worte aufgeschrieben hat, schrieb auch das Buch der Enthüllungen oder die Offenbarung, aus der wir gerade schon die Lesung hörten. Gerne wird diese Offenbarung als Endzeitbuch gelesen. Ich habe es mir neulich einmal komplett durchgelesen. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht alles. Aber was ich ganz eindeutig verstehe, ist, dass wir, Jesus Nachfolgerinnen und Nachfolger, voller Hoffnung in die Zukunft blicken dürfen. Ja, die Bibel sagt uns, dass die Zukunft Krankheit, Krieg, Naturkatastrophen und so weiter bringen wird. Aber sie sagt uns auch, dass es diese Dinge schon immer gab und dass sie uns keine Angst machen müssen. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann wird es keine Tränen mehr geben, kein Leid, kein Krieg, keine Krankheiten. Besser kann es da nicht werden. So viel zum Thema unserer Sicht auf die Welt. Damit wollte ich dafür werben, die Welt nicht schlimmer zu zeichnen, als sie ist, sondern sie so zu sehen wie Gott. So sehr hat er die Welt geliebt. Doch was bedeutet das jetzt für uns, für jeden und jede Einzelnen hier und für die Gemeinde? Das wollen wir uns nun etwas genauer ansehen. Es gibt drei Reaktionen der Gemeinde Jesu auf die Welt. Drei große Denk- und Handelsmuster, wie mit der Welt nun umzugehen sei. Und auf die dritte Haltung von Gemeinde zur Welt möchte ich gleich etwas intensiver eingehen. Aber zunächst zur ersten. Das ist die Abgrenzung. Kurz gesagt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Es gibt christliche Gemeinden, die das sehr lehren und leben. Und wird diese Haltung extrem gelebt, bedeutet das Wagenburg-Mentalität. Es bedeutet Abschottung von allem Weltlichen. Und die Bibel kennt Abgrenzung. Schon das Volk Israel war abgesondert unter den Völkern und im Alten Testament finden wir ganz klare Abgrenzungsgebote. Aber auch das Neue Testament kennt die Abgrenzung von der Welt. Beispielsweise in Jakobus 4, Vers 4, ihr Treulosen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer ein Freund dieser Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Im Kontext dieses Jakobusbriefes gab es übrigens eine Streit- und Konfliktkultur in der Gemeinde, die man sich in der Welt abgeschaut hat, die der Autor Jakobus hier sehr stark kritisiert. Aber auch Paulus kennt Abgrenzung. Und in Anlehnung an die makellosen Tieropfer des alten Bundes formuliert Paulus es so, in Epheser 5, Vers 27. Denn er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken, Falten oder sonst etwas derartiges. Vielmehr sollte sie heilig und makellos sein. Oder in Römer 8. Nach weltlichen Dingen zu streben, bringt den Tod. Aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Darum bedeutet das Streben nach weltlichen Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter. Dazu ist es ja gar nicht fähig. Was uns die Bibel nicht sagen will, ist die völlige Abgrenzung und ein Leben in einer Parallelgesellschaft, sondern das Leben in einer Kontrastgesellschaft. Wir sollen nicht eine Mauer zwischen Gemeinde und Welt bauen. Unser Auftrag ist die Integration. Unsere Mission ist es, Gottes Reich in dieser Welt zu bauen. Daher kann der Weg der völligen Abgrenzung nur in eine Sackgasse führen. Ja, wir sollen nicht wie die Welt werden und auch nicht nach weltlichem Streben. Unsere Ethik kommt von Gott. Von ihm lernen wir, wie wir leben können. Aber wir sollen dabei nicht weltfremd werden. Israel sollte abgesondert sein, um ein positives Beispiel zu sein. Ein Leuchtturm inmitten von Unrecht, Gottlosigkeit und Unmoral. Und diesen Auftrag haben wir heute als Gemeinde geerbt. Die zweite Möglichkeit, mit der wir auf die Welt reagieren können, ist Zerstörung. Manchmal wird das auch als Kulturkampf bezeichnet. Und auf diesen Punkt möchte ich nur ganz kurz eingehen. In der Geschichte der Christenheit kam es immer wieder vor, dass die Kirche der Welt den Krieg erklärte. Bekannte Beispiele sind die Kreuzzüge oder auch die Inquisition. Wenn die Welt Werte, Ethik, Moral, Institutionen oder Haltungen für wichtig hält und fördert, dann sind Christinnen und Christen manchmal versucht, dagegen zu kämpfen. Doch nicht von dieser Welt zu sein und die Welt zu lieben, ist doch etwas ganz anderes, als sie zu bekämpfen. Es ist fraglich, ob wir dem biblischen Auftrag noch gerecht werden, wenn unser Ziel die Zerstörung säkularer Strukturen oder Werte ist. Ich komme zur dritten Möglichkeit und auf diese möchte ich nun etwas intensiver eingehen. Das ist die Transformation. Transformation bedeutet Veränderung oder Umformung. Und in diesem Kontext ist gemeint, dass die Gemeinde und ihre Mitglieder einen Unterschied machen in dieser Welt, sich engagieren und dadurch diese Welt verändern. Transformation heißt also, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Oder um es ein bisschen frommer zu formulieren, ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Warum favorisiere ich diesen Ansatz? Weil er meines Erachtens der biblischste Ansatz ist. Jesus selbst sagt in Matthäus 5, Verse 16 bis 18, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir haben eine Mission, aber dazu gleich mehr. Ich möchte noch kurz auf einen Grund eingehen, weshalb Abgrenzung und Zerstörung nicht ratsam sind. Der Grund ist, dass die Welt einen großen Bedarf an Hoffnung und Liebe hat. Wir nehmen eine Welt wahr, die einerseits zunehmend säkularisiert wird. Gott wird nicht mehr gebraucht, um die Welt zu erklären oder um Ordnung zu schaffen. Aber Religion wird nicht abgeschafft, ganz im Gegenteil. Während Staat und Politik zunehmend säkularisiert werden, nimmt die individuelle Religiosität oder Spiritualität zu. Die Welt befindet sich in einem Umformungsprozess. Und wir nehmen diesen Prozess auch wahr. Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, Individualisierung und so weiter. Das sind die Herausforderungen und Chancen zugleich für die gesamte Menschheit. In diesem Umformungsprozess haben auch wir, Christinnen und Christen, unseren Platz. Wir können diesen Wandel mitgestalten. Wir können Vorschläge machen, wie mit den Herausforderungen von Digitalisierung umgegangen werden kann. Wir haben Antworten, wie dieser Wandel aus Gottes Sicht gestaltet werden kann. Wir können transformative Gemeinde sein und die Welt verändern, ja, sogar verbessern. Der ARD-Korrespondent und Christ Markus Spieker beschreibt dies in seinem Monumentalwerk Jesus, eine Weltgeschichte so. Die persönliche Inventur fällt bei jedem Menschen anders aus. Allen gemeinsam ist, dass sie in sich zwar eine Sehnsucht finden, die in stratosphärische Höhen zielt, aber weder in sich noch in der Welt ein Ankerpunkt dafür. Das Bedürfnis nach Glaube, Hoffnung, Liebe ist universal. Der Mangel daran auch. Glaube schafft eine Hoffnung, die Liebe ermöglicht. Und das bringt mich zum Kerngedanken dieser Predigt, zu unserer Mission oder besser gesagt, zu Gottes Mission. Gottes Mission ist die Welt. Das bringt der Vers ganz zu Beginn aus dem Johannesevangelium zum Ausdruck. Gott liebt diese Welt und er hat eine Mission gestartet. Der Start dieser Mission war Weihnachten und die Adventszeit, die wir heute beginnen, ist der Countdown. Seine Mission ist nicht die Gemeinde, sondern die Welt. Als Jesus in der Welt lebte, da gab es die Gemeinde noch gar nicht. Sie kam erst viel später an Pfingsten hinzu. Das Matthäusevangelium endet mit den folgenden beiden Versen. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Der sogenannte Missionsbefehl. Und wir denken oft beim Lesen und Hören dieser Worte, dass wir eine Mission haben, dass das unsere Mission sei. Doch es ist Gottes Mission. Er hat Jesus an Weihnachten auf die Erde geschickt. Der Heilige Geist ist es, der die Herzen bewegt. Für seine Mission braucht Gott uns nicht. Jesus selbst sagt in Lukas 19, das sage ich euch, wenn sie, also gemeint sind die Jünger, wenn sie, die Jünger, schweigen, dann werden die Steine schreien. Gott braucht uns nicht für seine Mission in der Welt, aber er will dich und mich für diese Mission. Lass mich das an einem Beispiel erläutern. Ich lege das mal lieber weg. Ich versuche jetzt mal ein bisschen handwerklich zu sein, es könnte schief gehen. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar ein Stück Holz, einen Nagel und einen Hammer. Stellt euch vor, das Stück Holz, das ist die Welt. Der Nagel, das ist die Botschaft, und diese Botschaft muss in die Welt. Und das ist der Hammer, der soll diese Botschaft jetzt in die Welt bringen. So, Hammer, fang mal an. Passiert schon was? Ist irgendwie die Botschaft schon angekommen? Es fehlt noch irgendwie was, oder? Vielleicht muss ich nochmal den Missionsbefehl eindrücklicher sagen. Du sollst in alle Welt gehen und die Botschaft in die Welt bringen. Hat es was geholfen? Etwas Entscheidendes fehlt. Was fehlt? Es fehlt die Kraft. Stellt euch vor, mein Arm, meine Muskeln, das ist Gott oder der Heilige Geist. Und nur, wenn jemand das Werkzeug bedient, kann der Nagel im Holz versenkt werden. Gott ist so mächtig, er bräuchte den Hammer nicht. Er könnte auch einfach so den Nagel reinhauen, das kann ich jetzt nicht. Aber er könnte. Und dennoch hat er gesagt, ich brauche euch als Werkzeug. Was ist denn nun Gottes Mission mit uns Christenmenschen und mit der Gemeinde? Das Beispiel hat verdeutlicht, die Gemeinde ist Gottes missionarisches Instrument oder Werkzeug. Es geht Gott darum, seine geliebte Welt zu gewinnen. Und hierzu bedient er sich der Gemeinde. Im Alten Testament war es nicht die Gemeinde, sondern das ganze Volk Israel. Aber auch schon dort kommt Gottes Mission zum Ausdruck. Beim Propheten Jesaja. Er machte sich all ihre Not zu eigen und half ihnen durch seinen Engel. Aus Liebe und Mitleid befreite er sie. Er hob sie hoch und trug sie die ganze Zeit. Gott will diese Welt retten und transformieren. Er möchte, dass sein Reich kommt im Himmel und auf Erden. Gott will die Welt so transformieren, dass sie seiner Vorstellung entspricht. Für diesen Prozess der Veränderung und der Erneuerung gebraucht er uns. Er gebraucht uns dabei im geistlichen, aber auch im sozialen Sinn. Der Bau einer Gemeinde dient also der Welterneuerung. Was für eine Vision von Welt ist das, an der wir mitarbeiten dürfen? Wir finden ein Bild davon beim Propheten Jesaja. Und ich lese uns aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 65. Und ihr dürft diesen Text einfach auf euch wirken lassen. Er darf euch motivieren, ihr dürft ihn genießen. Das ist Gottes Reich und seine Vision. Jesaja 65. Ach, ich hab's nicht abgedruckt, weil es so lang ist, ja. Aber ihr dürft gern zuhören. Jesaja 65, Verse 17 bis 25. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Greis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit 100 stirbt, sagt man, er war noch jung. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als gestraft. Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, das dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben. Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben, denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen, während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, das sagt der Herr. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wir Christen nicht die Stillen im Lande sein können. Wir müssen Kontrastgesellschaft sein. Wir sollen als Himmelsbürgerinnen und Himmelsbürger in der Welt leben. Ja, wir leben in einem Spannungsverhältnis mit der Welt. Wir sollen anders sein. Wir sollen geheiligt sein. Doch wenn wir nur in Abgrenzung und Kampf mit der Welt gehen, dann wird es schwierig, an Gottes großem Projekt mitzuarbeiten, sein Reich zu bauen. Unser Dienst an der Welt ist Transformation, sie zum Besseren, zum Göttlichen zu verändern, mit Wort und Tat. Die Spannung liegt darin, selbst nicht weltlich zu werden, aber dennoch den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche. Wir können in der Welt kein Heil finden, aber wir müssen die Welt verstehen, wenn wir Gottes Heilsbotschaft vermitteln wollen. Als Botschafter des Schöpfers und Erhalters und Vollenders dieser Welt. Lasst uns diese Welt umarmen. Lasst uns diese Welt lieben, so wie Gott sie liebt. Lasst uns dieser Welt mit Liebe im Herzen dienen und sie so zu einem besseren, einem himmlischeren Ort machen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.